In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie sagten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viel waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Evangelium dieses dritten Ostersonntags ist ein Nachtrag, wie das 21. Kapitel des Johannesevangeliums überhaupt. Es fügt noch einmal an, wie der Osterglaube lebendig bleibt bis heute. Die Jünger sind wie einst am See von Tiberias, dem See Genezareth, unterwegs und fischen wie einst, bevor sie Jesus begegnet waren. Sie erleben die gleiche Vergeblichkeit, sie fingen nichts. Dann, Die gleiche Überraschung, das gleiche Staunen nach vergeblicher Nacht, der überreiche Fischfang auf Geheiß Jesu. Eine geglückte Wiederholung also, ein neuer Anfang, ein neuer Ruf. Jesus stand am Ufer, heißt es, als er sie fragt, ob sie Fisch zu essen haben. Und als sie den Fisch bringen, lädt er sie ein, kommt und esst. Keiner wagt ihn anzusprechen, denn sie wissen, dass es der Herr ist. Es gibt solche Momente, wo kein Wort gesagt werden muss. In dieses Schweigen hinein stellt Jesus dreimal die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Das ist keine Aufarbeitung von Schuld und keine Prüfung. Nur dreimal die schlichte Frage: Liebst du mich? Die Geschichte ist uns so vertraut, dass wir die Überraschung vielleicht zu wenig wahrnehmen. Simon Petrus, das ist der Verleugner, der eben noch großspurig behauptet hatte, wenn alle Anstoß an dir nehmen, ich niemals. Und der kurz darauf beschwört, ihn nicht einmal auch nur zu kennen. Und er bitterlich weint, als der Hahn kräht und die Scham ihm überfällt. Simon, liebst du mich? Da ist keinerlei Bitterkeit und auch kein Vorwurf zu spüren. Der Verrat wird nicht geahndet. Nur dreimal die Frage, liebst du mich? Und dreimal die Antwort, weide meine Lämmer. Es gibt viele wunderschöne Auslegungen dieses Evangeliums, die die seelsorgerliche Zuwendung und Gesprächsführung Jesu betonen, seine therapeutische Trauerarbeit. Er konfrontiert Petrus mit seiner Schuld, aber ohne sie ihm vorzuhalten, und verwandelt sie. Liebst du mich? Dieses Gespräch ist berührend. Denn es erzählt von der Macht der Liebe, sie allein kann den am Versagen Leidenden aus seiner Scham und Verzweiflung herausholen. Nur die Liebe vermag, Menschen zurückzuholen, wohin auch immer sie sich verirrt haben. Weder Vorhaltung noch Vorwürfe, weder Drohungen noch Strafen sind dazu in der Lage. Aber noch mehr spricht mich heute ein anderer Zug der Geschichte an, der nicht im Widerspruch zu dieser seelsorgerlichen Seite steht, sondern sie eigentlich weiterführt. Denn der Fischfang, der hier im Nachtrag des Evangeliums erzählt wird, ist ja die Wiederholung des Fischfangs, der zur Berufung des Simon Petrus geführt hatte. Die geglückte Wiederholung. Nur diesmal ist das Netz nicht zerrissen. Die Berufung in die Nachfolge wird erneuert. Der Auferstandene sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Der Verleugner und Feigling, er kann so wie er ist und trotz seines Versagens neu anfangen. Folge mir nach, sagt Jesus zu ihm, so wie damals ganz am Anfang in der ersten Stunde der Begeisterung. Nur diesmal hat das Wort einen völlig anderen Klang bekommen. Nichts anderes ist die Voraussetzung für die Nachfolge Jesu als dieses immer Neue und Bescheidene. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Suchend nach Orientierung, immer in Vergeblichkeit gefangen und verstrickt in unserer Schuld, dürfen wir Christinnen und Christen uns neu rufen und von ihm in den Dienst nehmen lassen. Es gibt keine Vorbedingungen an unseren Charakter oder an unsere menschlichen Qualitäten. Und wir brauchen daher auch nicht zu verzagen, wenn wir auf unsere Kirche schauen. Selbst wenn uns manchmal der Eindruck beschleicht, als wenn die Erschütterung, die wir erleben, wie ein Erdbeben alles einstürzen und zusammenbrechen lassen. Eine Strategie, da durchzukommen, gibt es ohnehin nicht. Nur die Gefahr, sich auf trügerische Anker zu verlassen. Und der einzige Halt ist unsere Haltung. Dass wir als Kirche nur dann wirklich und wirksam sind, wenn wir ihn verkündigen, den lebendigen Christus, neben dem Götzen keinen Platz mehr haben, nicht die der Angst und nicht die der Gleichgültigkeit, nicht die des Konsums und des Egoismus, auch nicht die der Perfektion und der Überheblichkeit. So wie Petrus mangelhaft und schwach war, so können wir uns rufen lassen, trotz unserer Schwäche und trotz unserer bescheidenen Möglichkeiten. Weide meine Lämmer. Dahinter steht das Bild einer Kirche, die nicht bei sich selber bleibt, nachfolgen, den Weg Jesu gehen, das Kreuz tragen. Das sind keine Bilder einer machtvollen Kirche. Die Kraft von Ostern, sie besteht in der Treue und in der Ausdauer der Nachfolge. Die Christenheit hat oft genug paktiert mit den Mächtigen und wollte selbst gerne Macht ausüben. Schon die biblischen Bilder der Sendung in die Welt hinein leiden daran, dass sie missverstanden und missbraucht werden können. Von jetzt an wirst du Menschen fangen, hatte Jesus dem Simon beim ersten Fischfang verheißen. Aber das Menschen im Netz zappeln klingt für uns heute zumindest ebenso ambivalent wie das Bild von den Schäfchen, die schön zusammengehalten werden müssen. Als Kirche tragen wir die Hypothek einer Herrschaftsgeschichte. Aber das biblische Bild des Hirten bedeutet gerade nicht, einer geht voran und die anderen blökend hinterher. Der Hirte will nicht gängeln, dominieren oder beherrschen. Der Hirte ist der fürsorglich Schützende, wie eine Mutter, bergend, bewahrend. Er versteht was vom Lebendigen. Er sorgt, dass dem Schwachen nichts geschieht. In dieses Bild ist Jesus gestellt. Er, der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Die Geschichte, sie endet sprichwörtlich. Was dem Petrus da gesagt wird, beschreibt jede menschliche Biografie. Als du jünger warst, hast du dich selber gegürtest und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Auf Petrus bezogen heißt das als Konsequenz das Martyrium, einen Weg, den niemand sich selbst aussucht und den nur wenige gehen müssen. Aber jeder Weg in der Nachfolge ist ein auferlegter Weg. Und reif werden heißt anerkennen, dass wir geführt werden vom göttlichen Ruf. Oft verläuft unser Leben anders, als wir uns das vorstellen. Aber darin ist Heilsames zu erkennen. Am Ende stellt es sich heraus, geführt werden, selbst wohin wir nicht wollen. Jesus, der Lebendige, er steht am Ufer zwischen Festland und See, wo die Jünger sind, zwischen Himmel und Erde. Und unser Leben führt immer durch das Sterben hindurch. Wir buchstabieren unsere Schuld, in der wir uns verstrickt haben. Liebst du mich? Fragt der, der uns das Mahl bereitet. Er heilt unser Versagen, er führt uns ins Gelingen. Das ist unser Trost. Das ist der entscheidende Trost für uns als Kirche. So viel Verwirrung gibt es in dieser Zeit, so groß ist die Sehnsucht nach Orientierung. Wer anders könnte sie uns schenken als der, der Leid und Tod durchlitten und überwunden hat? Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Geschichte von Ostern muss in unserem Leben immer wieder neu erzählt werden. Auf sein Wort hin können wir es wagen, das Netz neu auszuwerfen, weil wir gewiss sein dürfen, es wird uns reichlich gefüllt werden. Amen.